Eine der zentralen Herausforderungen oder eine der zentralen Aussagen im Neuen Testament über die Gemeinde ist genau wie beim Reich Gottes die, dass sie nicht von dieser Welt ist. Die Gemeinde ist nicht von dieser Welt, sie ist anders. Anders als die Welt. Es gibt eine Reihe von Bibelstellen, die kennt ihr alle. Ich möchte sie mal im Schnelldurchlauf mal 3, 4 nennen. In Johannes 14 sagt Jesus seinen Jüngern den Geist vom Vater zu und ergänzt, das ist ein Geist, den die Welt nicht empfangen kann. Paulus bestätigt es. Dann von hinten her, der sagt nämlich, dass die Gläubigen in Korinth nicht den Geist der Welt empfangen haben, dann in der Vergangenheit, sondern den Geist, der aus Gott ist. Jesus selber wieder im hohen priesterlichen Gebet, im Garten, also auf dem Weg zum Garten Gethsemane, der spricht es ganz direkt aus. Gegenüber seinem Vater, über die Jünger, sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Und Paulus, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mich beschäftigt dieses Thema schon eine ganze Weile, denn mit diesen Aussagen, dass wir anders sind, ist ja keineswegs nur eine Tatsache beschrieben. Vielmehr verbinden die Zeugen des Neuen Testaments, Paulus, Petrus und all die anderen, mit diesen Aussagen, dass die Gemeinde auch nicht von dieser Welt ist, auch einen umfassenden Anspruch, einen Anspruch an die Gemeinde. Den Anspruch, dass die Menschen, die zu Christus gehören, sich in Leben und Tun von denjenigen unterscheiden, die nicht zu Gott gehören. Auch hier wieder ein paar Verse. Paulus schreibt im Römerbrief, seid nicht gleichförmig dieser Welt. An die Epheser. Und da merken wir schon, dass er da einen ganz großen Gegensatz aufmacht. Denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Also nicht nur im Licht, wir sind Licht im Herrn. Auch als Kinder des Lichts. Das heißt, bewegt euch auch so durchs Leben. An die Korinther schreibt er, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Und dann wieder so ein Gegensatzpaar. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Hier wird ein Dualismus aufgemacht, der krasser und schroffer fast nicht sein könnte. Und Jesus selber sagt es in der Bergpredigt schon. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, mit was soll es denn gesalzen werden? Wie soll es seine Salzkraft wiedererlangen? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Und ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen sein. Man zündet ja auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen Scheffel, sondern auf ein Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind, und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Und dann kommt's, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Mit der Aussage, dass die Gemeinde nicht von dieser Welt ist, ist ein Anspruch formuliert. Und ich möchte diesen Anspruch heute gerne als Überschrift über die Predigt setzen, und zwar in Frageform. Sind wir anders? Sind wir anders? Wenn wir in unser Leben reinschauen, also zumindest geht es mir so, wie gesagt, das beschäftigt mich schon seit ein paar Wochen, da merken wir, naja, so anders sind wir vielleicht ja gar nicht. Unterscheiden wir uns wirklich so sehr von der Welt? Es ist ja nicht so, dass wir nicht gewillt wären, den Anspruch Gottes zu erfüllen. Viele Christen sind gewillt, das zu tun. Sie haben sich aufrichtig zu Jesus bekehrt, haben ganz euphorisch begonnen, ihr Leben nach christlichen Maßstäben zu gestalten. Aber meistens dauert es dann nicht so lange, bis gerade diejenigen unter denen, die es gerade besonders ernst meinen mit den Ansprüchen Gottes, dass gerade diejenigen feststellen, dass das mit dem Leben nach dem Willen Gottes gar nicht so einfach ist. Im Gegenteil, sie machen wiederholt die Erfahrung des Scheiterns. Sie scheitern. Natürlich können sie mit ihrem Versagen zu Gott kommen. Und das ist, was ich euch da jetzt erzähle, ist auch ein biografischer, hat auch biografische Note. Natürlich können sie mit ihrem Versagen zu Gott kommen. Aber das schlechte Gewissen wird bei jedem Mal größer. Und die Vergebung für immer wieder dieselben Sünden die scheint sie nicht wirklich weiterzubringen. Das ist eine Erfahrung, die ich nach meiner Bekehrung gemacht habe. Ganz intensiv. Wo ich dachte, ja super, zweite Chance, jetzt geht es nochmal neu los und jetzt machst du alles richtig. Und je länger es ging, desto mehr habe ich gemerkt, nein, ich mache es nicht richtig. Und ich kam in so einen Kreislauf rein. Ich habe wieder getan, was Gott nicht gefällt. Also auf die Knie gebetet, Vergebung empfangen und dann wieder Reset, gehe zurück auf Los, Neustart und wieder von vorne. Und jedes Mal war das Scheitern wieder da. Und irgendwie wächst dann auch die Vermutung, dass man so wenig Erfahrungen mit Gott macht, weil der eigene Glaube so schwach ist. Das kennen viele Christen aus eigener Erfahrung. Manche stehen auch sogar vielleicht heute noch an diesem Punkt. Sie verstehen nicht, warum das mit dem Leben nach Gottes Maßstäben nicht klappt, obwohl sie sich so bemühen. Das eigentliche Problem besteht darin, dass wenn wir so denken, wenn wir so glauben, nur die Hälfte des Evangeliums verstanden haben, erfasst haben. Und zwar sowohl hinsichtlich unserer Sündhaftigkeit als auch hinsichtlich unserer Erlösung. Wie so oft ist es auch hier wieder der Apostel Paulus, der mit seinem Brief an die Gemeinde in Rom Licht ins Dunkel bringt. Und ich möchte heute mal ein bisschen wie im Vogelflug über die ersten Kapitel in diesem Brief, in diesem Römerbrief mit euch durchgehen. In diesem Brief, das wissen wir ja, legt er der Gemeinde, die ihm an sich unbekannt ist, das Evangelium dar. Er bereitet seinen Besuch vor, er möchte von Rom ausgesandt werden nach Spanien und legt ihnen dar, was er lehrt, was er glaubt, was für ihn das Evangelium ist. Wohl wissend, dass natürlich seine Gegner schon vorausgereist sind, alles Mögliche über ihn erzählen. Und das ist insofern natürlich auch ein Rechenschaftsbericht, aber es ist auch eine sehr systematische Darstellung des Evangeliums. Es ist kein Anlassschreiben, wie der Korintherbrief oder wie der Galaterbrief. Und so fällt auf, dass er eine ganz klare, schöne, für mich zumindest sehr angenehme Struktur in diesem Brief hat. Und wenn wir den lesen, sehen wir das auch gleich. Aber irgendwann kommen wir dann ans Kapitel 5, in den Vers 12 und merken, dass in diesem Kapitel 5, Vers 12 ein Bruch passiert. Ein Bruch. Bis zu dieser Stelle hat Paulus in seiner systematischen Darlegung ganz viel Energie darauf verwendet, aufzuzeigen, dass alle Menschen, und zwar Juden wie Nichtjuden, gesündigt haben und somit nicht den Maßstäben Gottes entsprechen. Paulus hat es anhand dieses klassischen Sündenbegriffs getan, den auch wir meistens vor Augen haben, wenn wir an das Thema Sünde denken. Was ist Sünde? Sünde ist ein verwerfliches Verhalten, eine böse Tat. Sie erweist sich vor allem im fehlenden Vertrauen zu Gott, bis hin zu Missachtung, bis hin zu Verachtung. Vor allem aber erweist sie sich in der Übertretung der Geh- und Verbote und natürlich in moralischer Verfehlung. Wenn wir an Sünde denken, sind wir ehrlich, das Erste, was uns doch immer einfällt, ist Sex. Moralische Vertretung. Übertretung, sorry. Und so argumentiert ja auch Paulus hier. Und er findet sich damit ganz im Einklang mit den Juden. Es sind ja auch Judenchristen in der Gemeinde in Rom. Die Heiden der Sünde zu überführen, ist relativ einfach. Er verweist einfach auf das, was sie tun. Gerade, und er nimmt es als Beispiel, nicht weil es besonders schlimm wäre, sondern als Beispiel, gerade auf sexuellem Gebiet erlebt er Praktiken, die unschwer als Sünde zu definieren sind, diese Ausschweifungen, Römer 1. Anders verhält es sich aber bei den Judenchristen, beziehungsweise bei den Juden selber, bei seinen jüdischen Volksgenossen. Die verüben solche Praktiken nicht, wie sie sich bei manchen Heiden in jener Zeit finden. Und ja klar, sie haben ja auch das Gesetz vom Sinai, das Mose gegeben worden ist, das ihnen sagt, was richtig und falsch ist. Aber jetzt packt Paulus eine Überraschung aus. Es ist nämlich genau dieses Gesetz, genau das, wo Gott ihnen sagt, was richtig und falsch ist, das ihnen den Rechts- und den Bundesbruch gegenüber Gott und die Ungerechtigkeit gegenüber ihren Volksgenossen vorwirft. Gerade das Gesetz, auf das die Juden sich stützen, macht ihnen deutlich, dass sie auch nicht besser sind, wenn auch in anderer Weise. Und so belegt das Paulus auch wieder mit einigen Versen aus dem Alten Testament. Er kommt also zu dem Schluss, dem wir natürlich problemlos zustimmen können, dass alle gesündigt haben und nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen, sondern schuldig sind vor Gott. Dem können wir leicht zustimmen. Warum können wir dem leicht zustimmen? Ja, logisch. Weil wir diesen Vers aus Römer 3,23, alle haben gesündigt und nicht die Herrlichkeit Gottes, und können nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen, weil wir ja die Fortsetzung kennen. Da heißt es nämlich, und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir haben als Christen natürlich leicht zuzustimmen, dass wir alle Sünder sind, gesündigt haben, weil wir ja wissen, wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Wir wissen, dass er, wie Johannes der Täufer das sagt, als Lamm Gottes die Sünden der Welt getragen hat. Er ist, schreibt der Apostel Johannes, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Im 1. Johannes 2,2. Ganz so, wie es Jesaja als Prophet schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt hat. Er trug unsere Schuld, er trug unsere Last. Alle, die an Christus glauben, werden ja seither mittels des Glaubens gerecht gesprochen. Ich sage bewusst mittels des Glaubens. Das ist vielleicht ein kleiner Einschub, der wichtig ist. Manchmal, der Glaube ist das, was uns rechtfertigt. Nein, es ist nicht der Glaube, der uns rechtfertigt. Der Glaube hat lediglich heilsvermittelnde Wirkung, nicht heilsbegründende. Wir sind nicht gerechtfertigt, weil wir glauben, sondern durch den Glauben. Aber wir sind gerechtfertigt. Unsere Sünden sind vergeben, sodass wir vor Gott gerecht darstellen und die Schuld ist weg. Mensch, was ist das für eine Entlastung? Was für ein Segen? Und aus Freude und Dankbarkeit darüber, dass wir befreit sind von diesem Urteil, nehmen wir uns als Christen jetzt vor, jetzt alles besser zu machen. Jetzt sind wir reingewaschen, wie es im Neuen Testament heißt. Und von jetzt an können wir alles besser machen, können es richtig machen, nicht mehr sündigen, sondern tun, was Gott sagt. Und so endet bei Paulus dieser erste große Abschnitt des Römerbriefs in einem großen Jubel. Ich lese euch den mal vor, in Römer 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr jetzt, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, jetzt, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt diese Versöhnung mit Gott empfangen haben. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich es vorher angekündigt habe, und jetzt kommt auf einmal ein Bruch. Eigentlich wäre jetzt alles gut. Wir wissen, alle sind Sünder, aber im Glauben an Jesus und auf der Grundlage seines Todes und seiner Auferstehung sind wir gerechtfertigt. Aber jetzt kommt dieser Bruch, jetzt setzt Paulus nochmal an, und zwar recht unvermittelt. Er setzt neu an. Ja, eigentlich als aufmerksame Leser seines Briefes haben wir gedacht, das Thema Sünde sei mit der Rechtfertigung erledigt. Aber weit gefehlt. Wenn wir genau lesen, fällt uns auf, im ersten Teil dieses Briefes hat Paulus vorwiegend von den Sünden gesprochen, in der Mehrzahl. Also von den Verhaltensweisen, die uns von Gott trennen. Jetzt aber, wo eigentlich schon alles erledigt scheint, beginnt er nochmal neu und rollt das Thema von der anderen Seite auf. Jetzt wechselt er nämlich zu dem Begriff Sünde in der Einzahl. Und er spricht von ihr nicht mehr als einzelne Verfehlungen, sondern wie von einer Person. So wie im Alten Testament von der Weisheit, ja, als die Weisheit auf einmal wie eine Person spricht, so spricht Paulus hier von der Sünde wie von einer Person. Und er fängt sprichwörtlich nochmal bei Adam und Eva an, eigentlich nur bei Adam, aber naja, die gehören zusammen. Er fängt bei Adam und Eva an und er führt seinen Lesern so vor Augen, dass Sünde weit mehr ist als einzelne Verstöße gegen Gottes Geh- und Verbote oder unmoralisches Verhalten, die diese Störungen der Beziehung zu Gott verursacht haben. Sünde, das macht Paulus jetzt klar, das ist nicht nur eine Haltung der Abgrenzung gegenüber Gott und Mitmensch. Es ist nicht nur ein Fehlverhalten, das passiert. Sünde ist eine Macht, die unser Leben fest im Griff hat. Sünde ist eine Macht, die unser Leben fest im Griff hat. Nicht in der Weise, dass jeder Mensch immer sündigen muss und gar nicht anders kann, sondern in der Weise, dass wir es nicht schaffen, die Sünde aus unserem Leben zu verbannen oder rauszuhalten. Sünde, oder wir auch sagen, unsere Sündhaftigkeit hindert uns daran zu tun, was wir tun sollen und, wenn wir einen guten Tag haben, eigentlich auch tun wollen. Nämlich nach Gottes lebens- und beziehungsförderlichen Maßstäben zu leben. Nein, der Mensch ist nicht nur Sünder, im Sinne, dass er gesündigt hat. Der Mensch ist der Sünde ausgeliefert. Er kann sich einfach nicht durchsetzen gegen das, was in ihm ist. Den alten Adam, ja, wie Luther es genannt hat. Was ist denn dieser alte Adam? Also der Begriff steht so jetzt nicht drin, aber es wird immer vom ersten Adam und vom zweiten oder vom ersten Menschen und vom zweiten gesprochen, in der Gegenüberstellung von Adam und Christus. Also Luther hat es schon richtig erfasst mit diesem Begriff alter Adam. Was ist dieser alte Adam? Dieser alte Adam kann sich in vielfacher Weise zeigen und in unserem Leben Raum gewinnen. Eins aber, und da möchte ich es ein bisschen komprimieren, eins aber lässt sich immer über ihn sagen. Er schaut sowohl in seinen Forderungen an das Leben, als auch in seinen Möglichkeiten immer zuerst auf sich. Er schaut immer zuerst auf sich, der alte Adam. Oder noch kürzer, die Sünde schiebt immer das Ich in den Mittelpunkt. Die Sünde schiebt immer das Ich in den Mittelpunkt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie dem Menschen das Gefühl gibt, ständig zu kurz zu kommen. Sie will frei sein von Bindungen, von allen Verpflichtungen. Sie misstraut Gott, sie fühlt sich ungerecht behandelt. Sie lehnt sich auf gegen die Abhängigkeit von Gott. Sie sucht ihren eigenen Vorteil. Und ganz wichtig, sie nimmt ihr Leben selbst in die Hand und lässt sich von niemandem etwas sagen. Ich fand es spannend. Ich habe jetzt auch 2 Jahre wie alle Corona hinter mir und habe im Rathaus da wirklich eine Menge erlebt. Bis hin, ich habe es schon mal erzählt, bis hin zu Briefen, wo wir als Nazis und in die Reihe von Judenmördern gestellt wurden, weil es jetzt Corona-Regeln gibt. Was mir die ganze Zeit über immer wieder bewusst oder immer bewusster geworden ist, ist, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwann gar nicht mehr um die einzelnen Regeln ging. Es ging darum, sich nichts mehr sagen zu lassen, sich nicht mehr bestimmen zu lassen, seine Freiheit nicht mehr einschränken zu lassen. Ob sinnvoll oder nicht sinnvoll, die Regeln, natürlich kann man darüber streiten, aber das war für mich in meinem Erleben im Rathaus so der Kern, ich will mir nichts mehr vorschreiben lassen. Und so ist es auch mit der Sünde. Sie nimmt ihr Leben selber in die Hand und lässt sich von niemandem etwas sagen. Und das meint die Bibel, wenn sie von uns als Sündern spricht. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, von dem wir vorher geredet haben und dem manche Christen verzweifeln. Sie dachten, mit ihrer Rechtfertigung, mit ihrer Gerechtsprechung sei alles in Ordnung. Sie verstehen ihre Bekehrung als Neustart und jetzt läuft es besser. Jetzt aber stellen sie fest, dass es ihnen nicht gelingt, es besser zu machen. Und nachdem sie ihre Schuld bekannt haben, mehrfach und einen weiteren Reset durchgeführt haben, merken sie, sie sind keineswegs in der Lage, der Sünde Einhalt zu gebieten, wenn sie an ihre Tür klopft. Paulus schildert das in Kapitel 7. Ihr merkt, wir schreiten relativ schnell voran im Römerbrief. Wir sind jetzt schon bei 7. Und er beschreibt dieses Dilemma. Das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, so seine Schlussfolgerung ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und da bringt das wirklich auf den Punkt. Das ist nochmal mehr als zu sündigen. Das ist nochmal mehr als einen Fehltritt, eine Zielverfehlung durchzuführen. Die in mir wohnende Sünde. Nun gut, ich weiß, es klingt jetzt nicht wirklich ermutigend. Paulus selber schildert es seinen Lesern natürlich auch nicht, um sie zu frustrieren oder um ihnen irgendwie Angst oder Sorge zu machen, sondern um ihnen klarzumachen, dass das Evangelium auch hierfür eine Lösung bereithält. Wie sieht diese Lösung aus? Der Ausgangspunkt ist derselbe wie bei der Rechtfertigung, das Kreuz Jesu. An diesem Kreuz hat Jesus nämlich nicht nur unsere Sünden getragen. Er hat nicht nur die Sünden ans Kreuz getragen. Er hat unser ganzes Sein mitgenommen, das von der Sünde entstellt und verdorben wurde, seit Adam ihr im Garten Eden so bereitwillig Zugang zu uns verschafft hat. In 2. Korinther 5, 21 steht es, und das finde ich ganz spannend, wie klar das formuliert ist. Am Kreuz auf Golgatha wurde Christus zur Sünde, Einzahl, zur Sünde gemacht. Gleichzeitig wurde die Vollstreckung, durch die Vollstreckung des Urteils auch die Macht der Sünde gebrochen. Also es geht, wenn ihr 2. Korinther 5, 21, lest mal die Verse, 2. Korinther 5, 17 bis 21, mit die wichtigsten Verse in der Bibel, würde ich behaupten. Wenn ihr das seht, da merkt ihr, da geht es auch nicht mehr um Sünden oder Ungerechtigkeiten. Da geht es um Sünde und Gerechtigkeit. Nicht was wir ist das Entscheidende, sondern was wir sind. Und hier wird deutlich, Christus hat auch unser ganzes Sein mit ans Kreuz genommen, nicht nur, was wir getan haben. Und in diese Befreiung von der Macht der Sünde sind alle einbezogen, die über den Glauben mit Jesus und mit dem Vater verbunden sind. Sie sind nicht nur, obwohl das schon viele sind, nicht nur gerechtfertigt, sie sind befreit und sie sind herrlich gemacht. Und so kommt es zum großen Schlussakkord in Römer 8, 30. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir in 6, 30, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, damit wir der Sünde nicht mehr dienen, in Klammer, dienen müssen. Wir können, aber wir müssen nicht mehr. Warum erleben wir das so wenig? Vielleicht, weil wir diese Bedeutung des Mitgekreuzigtseins noch nicht ausreichend erfasst haben. Und weil wir oftmals vielleicht noch nicht verstanden haben, dass damit darin, genau darin, der Schlüssel für ein befreites Leben liegt, das Gott tatsächlich verherrlicht. Denn wir denken ja manchmal, wir verherrlichen Gott. Ich möchte es anders formulieren. Gott wird nicht durch das verherrlicht, durch das, was wir ohne ihn, für ihn tun. Nicht durch das, was wir ohne ihn, für ihn tun. Gott wird durch das verherrlicht, was er an uns, durch uns und in uns tut. Er ist der Handelnde, der sich verherrlicht. Ich möchte euch hier an der Stelle mal Watchman Nee zitieren, ein uraltes Buch, aber es sind manchmal auch die wirklich guten, aus dem normalen Christenleben. Er schreibt das so schön, dass ich es jetzt nicht zusammengefasst habe, sondern ich möchte es euch einfach zitieren. Gottes Vorgehensweise bei der Befreiung ist ganz anders als die der Menschen. Die Menschen versuchen, die Sünde zu überwinden, indem sie unterdrücken. Gott hingegen beseitigt den Sünder. Viele Christen sind betrübt darüber, dass sie so schwach sind und sie denken, alles wäre in Ordnung, wenn sie nur stärker wären. Die Meinung, dass unser Unvermögen, ein heiliges Leben zu leben, auf unsere Ohnmacht zurückzuführen sei und wir daher noch mehr leisten müssten, führt uns natürlich zu dieser falschen Vorstellung über die Art und Weise der Befreiung. Beschäftigen wir uns nur mit der Macht der Sünde und mit unserer Unfähigkeit, sie zu überwinden, dann ist unsere logische Schlussfolgerung, dass wir mehr Kraft brauchen, um über die Sünde zu siegen. Wenn ich nur stärker wäre, meinen wir, könnte ich meine Wutausbrüche wohl überwinden und so flehen wir den Herrn an, uns zu stärken, damit wir uns besser beherrschen können. Das ist jedoch ein großer Trugschluss, der mit dem christlichen Glauben nichts zu tun hat. Gottes Weg, uns von der Sünde zu befreien, ist nicht uns immer stärker, sondern uns immer schwächer zu machen. Das ist ein gewöhnlicher Weg zum Sieg. Ja, aber es ist der göttliche Weg. Gott befreit uns von der Herrschaft der Sünde nicht, indem er unseren alten Menschen stärkt, sondern indem er ihn kreuzigt. Nicht, indem er ihm hilft, sondern indem er ihn von der Bildfläche verschwinden lässt. Gerade weil wir Sünde häufig mit Unmoral verwechseln, weinen wir immer noch, so grundverdorben eigentlich ja gar nicht zu sein. Im Grunde unseres Herzens denken wir immer noch, wir sind ja doch nicht so schlecht. Noch immer glauben wir, wir könnten nach Gottes Geboten leben, während wir gleichzeitig den alten Adam in uns mit all seiner Ich-Bezogenheit, seinem Streben nach Autonomie, nach Selbstverwirklichung und seiner Anmaßung gegenüber Gott füttern und am Leben erhalten. Weil uns vielleicht doch das eine oder andere an ihm ganz natürlich erscheint oder lieb geworden ist. Wir hoffen immer noch auf Heilung und wir meinen, dass unser altes Ich durch kleine Korrekturen in Haltung oder Verhaltung noch zu retten ist. Aber Jesus macht es deutlich, neuer Wein in alte Schläuche, ein neuer Flicken auf ein altes Hemd, nein, das funktioniert nicht. Gott hat das Urteil über unser altes Ich schon längst gesprochen und je länger wir uns dagegen sträuben, desto größer wird der Schaden, den wir davon tragen. Denn letztlich ist es genau das, dieses Festhalten an der eigenen Ich-Bezogenheit, an der Selbstbestimmung, die uns hindert, dass das neue Leben zur Entfaltung kommt. Die Bibel ist schonungslos und direkt, das alte Ich ist nicht zu retten. Es muss den Platz räumen und freimachen für ein neues Ich. Nur dort, wo das neue Leben sich, kann sich das neue Leben entfalten, wo das alte Leben, das geprägt ist von Ich, von Sünde, in den Tod gegeben wird und der Weg freigemacht wird. Wer aber jetzt denkt, er müsste sich jetzt schleunigst auf den Weg machen und sein altes Ich töten, sein altes egoistisches Ich um die Ecke bringen, den darf ich jetzt nochmal daran erinnern, und es ist mir wichtig, dass das nicht nötig ist. Das ist in Christus schon geschehen. Das ist in Christus schon geschehen. Wir sind mit ihm mitgekreuzigt, heißt es in Römer 6. Was für die Rechtfertigung gilt, das gilt auch für die Freiheit von der Sünde, von der Macht der Sünde. Beides geschieht über den Glauben, über das sich anvertrauen, Gott anvertrauen in der Gewissheit, dass ohnehin nur er bewirken kann, was vor Gott Bestand hat. Paulus fasst es in einem Vers, der mir sehr wichtig ist, zusammen im Galaterbrief. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Und jetzt kommt's: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Das heißt, im mich anvertrauen an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Schlüssel liegt nicht darin, stärker zu werden. Der Schlüssel liegt darin, ein Ja zu finden, dass wir von uns aus es nicht schaffen werden, den Anspruch Gottes, anders zu sein, zu erfüllen. Wenn wir anders sein wollen, dann geht es nur, indem wir ihn wirken lassen und ihn machen lassen. Wenn wir das beherzigen, wenn wir uns das vor Augen führen, dann bin ich überzeugt, dass auch andere Menschen irgendwann zumindest eine Ahnung davon bekommen, dass wir tatsächlich irgendwie anders sind.